Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Samstag, den 7. März. Schön, dass du da bist. Samstag, das bedeutet, wir haben das Format Roulette am Start. Bei diesem ganz speziellen Format, ja, hauen wir immer verschiedene Sachen raus, beschäftigen uns mit unterschiedlichen Dingen. Mal machen wir ein Experiment, mal beschäftigen wir uns mit Gedichten, mal mit etwas ganz anderem, was wir sonst nicht so hier unten in der Woche gemacht haben. Und das machen wir dieses Mal auch. Doch bevor wir uns dem heutigen Thema widmen, trinken wir beide einen Tee. Ich habe mir zwei Teebeutel zusammengemischt. Und zwar den Blaubeeren-Tee, den ich ja vor einigen Tagen schon mal hier getrunken hatte. Und dann ist das ein Zitronentee, den habe ich zusammengepackt mit ein bisschen Honig. Ob das schmeckt, das finden wir jetzt raus, oder ob ich gleich umfalle, einen Augenblick. Ja, das ist ganz okay, aber wahrlich kein Tee, den ich jeden Tag trinken würde. Da ist der zu, fast schon zu süß. Vielleicht lag das auch an dem Honig. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall wird das nicht mein Lieblingstee werden. Was habe ich mir heute rausgesucht? Und zwar, heute habe ich mich mit einem, oder möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, was vor ein paar Tagen so ein bisschen durch die ganze Landschaft geistert ist. Es geht um den Streit oder die Kritik an der Entscheidung des Kulturstaatsministers Weimars. Dazu habe ich eine kurze Zusammenfassung geschrieben, die lese ich dir einmal kurz vor, damit wir beide auf dem gleichen Informationsstand sind. Der Streit um den Deutschen Buchhandlungspreis hat eine größere kulturpolitische Debatte ausgelöst. Der Kulturstaatsminister Wolfram Wainer entschied, drei Buchhandlungen von der Liste der Preisträger zu streichen, obwohl sie zuvor von einer unabhängigen Jury ausgewählt worden waren. Betroffen sind die Buchhandlungen Rote Straße, Golden Shop und Schwankende Weltkugel. Als Begründung nannte das Ministerium sogenannte verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse. Staatliche Preisgelder sollen demnach nicht an Einrichtungen gehen, bei denen mögliche extremistische Bezüge bestehen. Konkrete Details dazu wurden jedoch nicht öffentlich gemacht. Die Entscheidung wurde von vielen Seiten kritisiert. Vor allem wird bemängelt, dass eine politische Entscheidung eine Jurywahl nachträglich verändert hat und dass die Vorwürfe wegen ihrer Geheimhaltung nicht überprüfbar sind. Kritiker sehen darin einen möglichen Eingriff in das sogenannte Armlängenprinzip der Kulturpolitik. Nachdem der Staat Kultur zwar finanziert, die inhaltlichen Entscheidungen jedoch unabhängigen Jurys überlassen werden. Befürworter argumentieren hingegen, dass der Staat verpflichtet sei, zu verhindern, dass öffentliche Fördermittel an extremistische Strukturen fließen. Die betroffenen Buchhandlungen prüfen rechtliche Schritte. Der Fall hat damit eine grundsätzliche Debatte darüber ausgelöst, wie unabhängig staatliche Kulturförderung sein sollte und wie weit politische Kontrolle dabei gehen darf. So, jetzt sind wir beide auf dem gleichen Informationsstand. Also, was ist jetzt hier passiert? Der Kulturstaatsminister hat Läden, Buchhandlungen, die auf einer Liste standen, die von einer unabhängigen Jury ausgewählt, bestimmt worden ist, runtergenommen mit der Begründung, dass die gegen die Demokratie oder gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen würden, also weil die irgendwie extremistisch sind. Auf Nachfrage aber hat er nicht begründet, warum er das nicht erzählt, sondern er hat einfach gesagt, ja, das ist geheim. Und das ist ja schon ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Und es ist so, es gab tatsächlich mal bei einem der Buchhandlungen, Buchläden, und zwar bei dem Buchladen der Roten Straße, da gab es tatsächlich mal so ein bisschen verfassungsrechtliche Problematiken. Aber das ist schon viele, viele Jahre her. Ich habe hier einen Artikel offen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, die gesagt haben, früher als der Buchladen noch in der Roten Straße gewesen ist, dann waren auch hin und wieder tatsächlich der Verfassungsschutz da. Seitdem der Laden aber umgezogen ist, gar nichts mehr. Seit Jahrzehnten seit Jahren ist da niemand mehr aufgetaucht und hat da irgendwelche Fragen gestellt oder irgendetwas gemacht. Also, Schon ein bisschen merkwürdig. Die drei Läden sind alles drei Läden, die eher so ein bisschen linksgerichtet sind, alternativ eher sind, die so Kapitalismuskritik eher äußern. Also eigentlich die Pluralität stärken sollen. Und das Ganze ist ein bisschen merkwürdig. Aber bevor ich jetzt weiter darüber erzähle, eine Frage an dich. Weißt du eigentlich, was der, ja, Deutsche Buchhandlungspreis überhaupt ist? Ich muss gestehen, vor dieser Recherche war mir das Ganze nicht so wie ich klar. Deswegen habe ich mal ein paar Infos für dich. Der Buchhandlungspreis, der wird erst seit 2015 vergeben. Die Beauftragten sind davon die von der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und Zielgruppe sind dabei unabhängige, inhaber geführte Buchhandlungen. Und das Ganze wird jährlich vergeben. Ziel des Ganzen ist es, dass die kulturelle Vielfalt des Buchhandels gestärkt wird. Kleinere und unabhängige Buchhandlungen sollen gegenüber großen Ketten und Online-Händlern wieder weiter gestärkt werden. Und es soll die, ja, Buchhandlungen würdigen, es soll ihr Sortiment würdigen und es soll insbesondere die Läden so ein bisschen stärker darstellen, die so ein großes gesellschaftliches Engagement für die Lesekultur machen und die beitragen einfach. Die einfach dafür Sorge tragen, dass mehr gelesen wird und dass diese Vielfalt einfach bestehen bleibt. Die Jury hierbei ist eine unabhängige Jury aus Fachleuten aus der Buchbranche, der Kultur und der Kulturpolitik. Also eigentlich sehr breit gefächert das Ganze. Und auch die Preise sind groß. Drei Preise, je 25.000 Euro, bis zu 15 weitere Preisen mit je 15.000 Euro und es gibt noch so Anerkennungspreise mit je 7.000 Euro. Und die Kriterien, nach denen die Buchläden ausgewählt werden, das sind innovative Konzepte, regionale Vernetzung und Engagement für die Nachwuchsförderung. Und dieser Preis ist für die deutsche Buchlandschaft oder für die Buchhändler sehr, sehr wichtig, weil es ist der Preis überhaupt ist. Auf der einen Seite ist das ein Aushängeschild, weil sie natürlich damit auch werben können. Damit stärken sie das Ganze. Und es ist natürlich ein finanzieller Bonus, den sie auch bekommen, mit dem sie dann Ausgaben kompensieren können, beziehungsweise mit dem sie weiterhin ihr Angebot auch aufrechterhalten können. Also es hat schon einfach eine, auch dass der, ja, Buchhandel, der stationäre Buchhandel damit einfach gewürdigt wird. Was wir alle wissen, in vielen Punkten verschwinden Buchhandlungen, Buchhändler und Händlerinnen auch. Und die ganzen Buchläden, ja, gehen auch schrittweise zurück. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn das Ganze nur für sich auf einen Markt konzentriert, wenn alles nur im Internet gekauft wird oder bei dem großen A. Und ich meine jetzt nicht das Arsch, aber gut, könnte man genauso sehen. Wie auch immer, kommen wir mal zurück zu der eigenen Fragestellung und zu der Problematik, die dahinter steckt. Also, der Kulturstaatsminister hat jetzt nun diese unabhängige Jury, hat der jetzt einfach gesagt, wisst ihr was, das interessiert mich nicht, was ihr da entschieden habt. Ich möchte, dass der und der Laden, der verschwindet von der Liste, Gründe dafür sind, ja, die sind extremistisch, das möchte ich nicht, also nehmen wir sie raus. Und dadurch, dass halt die Läden darüber keine Informationen bekommen haben. Warum, wieso, weshalb? Fühlen sich die Läden natürlich zu Recht auch ein bisschen gegängelt und die haben das Gefühl, das ist so eine politische Entscheidung, die getroffen worden ist, so dem Nasenfaktor. Und ja, jetzt gibt es natürlich dieses Prinzip, was wir auch schon so kennengelernt haben, ja, das Prinzip des Armlängenprinzip. Also, das heißt, der Staat entscheidet nur bedingt. Und soll sich aber aus den unabhängigen Entscheidungen zurückziehen. Aber hier in dem Fall hat das der Kulturstaatsminister nicht gemacht. Ich glaube, hätte der plausible Argumente genannt, Beweise auch dafür dargelegt, dann wäre die Kritik auch nicht so hochgekocht. Jetzt aber sieht so aus, als ob er einfach seine Meinung durchzieht und einfach sagt, ja, das interessiert mich nicht, was ihr denkt, sondern ich mache das einfach, ich bestimme das einfach. Und das ist im Hinblick auf unsere Geschichte, die wir haben. Ich will mich nur an die Bücherverbrennung erinnern, aber ich will auch an die aktuellen Stimmungen, die überall im ganzen Land einfach so sind oder die einfach weltweit einfach passieren. Wir haben gerade aktuelle Beispiele in der USA, wo Bücher zensiert werden, Bücher verboten werden. Wir haben so viele Einschränkungen der Kultur, der Bildung auf so vielen Ebenen und dann ist es auf der anderen Seite auch noch so, dass wir gerade in Deutschland wieder mit so ein paar, ja, Schwierigkeiten zu kämpfen haben, was die, ja, Demokratie anbetrifft. Und dann wird einmal was entschieden, wo die ein Politiker entscheidet, ich mache das so und gibt keine Begründung dafür. Das Ganze kriegt irgendwie ein kleines Geschmäckle, finde ich auf jeden Fall. Jetzt ist so die nächste Frage, was ist denn tatsächlich vielleicht passiert? Also, oder ne, gehen wir noch ein bisschen auf eine andere Seite, gehen wir heran. Wir haben auf der anderen Seite ja ein Verdachtsmoment. Also Buchhandlungen sind ja eigentlich per Definition, oder Bücher sind per Definition ja vielfältig, müssen sie ja nicht verschont sein. Weil sonst würde es A, vielleicht diesen Podcast hier gar nicht geben und es würde gar nicht die Vielfalt an AutorInnen auch gar nicht geben, wenn die alle nur in einem Genre schreiben würden oder vielleicht auch nur ein Werk schreiben würden. Denn dann würde auch keine Kritik existieren und so weiter und so fort. Und die ganze Kunst entsteht ja auch in größten Teilen daraus, weil es halt einfach Vielfalt ist und weil sich die KünstlerInnen ja mit verschiedenen Dingen auseinandergesetzt haben. Das heißt, Bücher sind per Definition, so ist meine Interpretation des Ganzen, sind sie ein Zeichen der Vielfalt. Jetzt leben wir in Deutschland und in Deutschland haben wir die Demokratie. Das heißt, wir haben Meinungspluralität. Meinungspluralität ist sehr schwierig. Es heißt Vielfalt, die Meinungsvielfalt. Jeder kann seine Meinung haben und jeder kann sich zu etwas auch positionieren. Jetzt ist es so, wenn wir eine Haltung haben, die die Grundordnung und zwar die demokratische Grundordnung in Abrede stellen. Das kann sowohl linksextremistische genauso wie rechtsextremistische. Ich betone hier dieses Extremistische, also alles, was ganz stark ablehnend und auflösend ist von beiden Seiten. Und das Ganze können hier auch religiöse Sachen können hier auch noch mit reinfallen. Alles, wo es einen starken Überbau gibt, wo gesagt wird, diese Haltung ist die absolute, das muss folgen. Und danach kann vielleicht alles andere so minimal folgen. Das Ganze kann aber auch eine kapitalistische Ordnung sein. Ist genauso problematisch. Also alles, wo wir extreme Bauten haben, die sind ja, sind schwierig. Jetzt ist es so, eine linke Haltung ist eigentlich eine humanistische Haltung. Also eine der Menschen zugeordnet halt eine Vielfältigkeitshaltung. Die Demokratie ist von den vielen, ja, politischen Formen, die wir haben, auch eher so ein Kompromiss zwischen diesem ganzen, nehmen wir sie mal, humanistischen Herangehensweisen. Man könnte natürlich jetzt sagen, ja, Sozialismus ist noch besser, Sozialismus ist mir schwieriger, aber ich will jetzt keine politische Debatte anstoßen, das will ich mir auch nicht anmaßen, da irgendwie Ahnung von zu haben. Aber gehen wir mal von den grundlegenden Gedanken einfach nur aus. Bücher sind geschrieben von vielfältigen Menschen, von diversen Menschen in dem Fall, und die haben sich über verschiedene Themen ausgedacht, haben entweder Geschichten geschrieben oder sie haben über ein Thema einfach sich ausgedrückt. Also, sie wollen, dass die Menschen über verschiedene Dinge nachdenken, sich entspannen, flüchten, wie auch immer man das Ganze alles sehen möchte. Bücher haben ja vielfältige, was nicht Methoden, sondern Bücher haben vielfältige, ja, Konsequenzen. Naja, wie auch immer, du verstehst vielleicht, was ich meine. So. Und würden wir das Ganze einschränken, würden wir die Gedankenvielfalt der Menschen noch einschränken. Wir würden auch Entscheidungen für bestimmte Punkte, für bestimmte Aussagen einschränken. Nun ist es so, wenn wir extremistischen Gedanken aber sehr viel Raum geben, dann sorgen wir natürlich dafür, dass die legitimiert werden. Sie werden normalisiert und diese können wiederum dafür sorgen, dass Menschen ja sagen, okay, ich finde diese extremistische Position viel besser. Ich sorge jetzt dafür oder ich möchte jetzt eigentlich ja keine Demokratie mehr haben, weil mir nur die extremistische Haltung schmeckt. Das ist natürlich auch schwierig. Und natürlich könnte man sagen, ja gut, dann verbieten wir die Linksgerichteten, wir verbieten die Rechtsgerichteten. Weil beide extreme Positionen den Staat als Institution ja ablehnen. Also in den Extremen Extremen. Und das ist natürlich richtig, dass wir ablehnen etwas, was ist auflösend. Wenn wir nämlich sagen, wir verlassen uns darauf, dass die demokratische Grundhaltung und auch das Grundgesetz unser Fundament ist, auf dem wir alles aufbauen, dann sind durchsetzende Strukturen, die diese ablehnen und sogar auflösen wollen, natürlich schwierig. Und denen dürfen wir wenig Raum geben. Nun ist die Frage, sollten wir die aber komplett aus unserer Diskussion ausschließen? Oder sollten wir die trotzdem mit berücksichtigen, weil wir eine Meinungspluralität leben? Und das ist sehr, sehr schwierig, denn Je mehr Raum wir irgendwelchen extremen Meinungen geben, umso mehr werden sie, wie ich ja schon gesagt habe, legitimiert, damit auch gesellschaftlich akzeptiert und erhalten damit auch die Macht, Dinge zu verändern. Aber auf der anderen Seite können wir sie vielleicht auch dekonstruieren und können sie da deren Schrecken nehmen und können auch deren Einfluss damit nehmen, weil wir verstehen, wie die Prozesse einfach sind. Also wir wissen, wie der Rattenfänger von Hameln funktioniert. Also hoffen wir mal, dass die wenig Leute drauf reinfallen, wenn irgendwelche extremen Positionen das praktizieren. So, das ist so die eine Sache. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Schwierigkeit, dass wir irgendwie einen Kompromiss haben. Weil natürlich jemand, der auch eine extreme Haltung hat, kann, so schwierig das vielleicht auch sich anmelden, so widersprüchlich sich das Ganze auch anfühlen mag, ein Recht haben, diese Aussage zu tätigen. Denn jeder Mensch, der in Deutschland lebt, oder jeder Mensch überhaupt, kann eine Meinung haben. Und sei sie noch so extrem und noch so widersprechend. Wenn ein Mensch aber sich in einer Demokratie bewegt, dann muss er akzeptieren, dass andere Menschen eine konträre Meinung dazu haben. Das ist nun mal, man muss es aushalten. Und man sollte versuchen, auch mit den anderen Meinungen ins Gespräch zu kommen. Wenn das Sprechen keine Option ist, weil einfach da zu viele Emotionen stattfinden, dann ist Literatur oder sind Bücher an sich ein gutes Beispiel oder guter Ersatz dafür. Denn in Büchern sind geschriebene Dinge. Und die kann man einfach gegeneinander auflaufen lassen. Und dann kann man einfach schauen, was da passiert. Nun, aber wenn jetzt im Endeffekt diese Meinung, es nicht mehr möglich ist, sich mit unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen, weil man entschieden hat, nee, das ist zu gefährlich, wie auch immer, dann entmündigt man natürlich den Bürger auch ein Stück damit. Man sorgt nicht dafür, dass es ein mündiger Bürger ist, sondern man erzieht ihn in eine bestimmte Richtung. Und das ist auch widersprüchlich. Und das ist, glaube ich, was hier so ein bisschen durchkommt. Der Kulturstaatsminister hat etwas entschieden, hat gesagt, ja, das sind die Gründe, aber hat keine richtigen Beweise dafür vorgelegt. Und das fühlt sich so an, als ob er die Menschen erziehen will und sagen will, ich weiß etwas, was du nicht weißt. Und weil ich das, aber weil ich aber sage, dass du es nicht wissen darfst, habe ich einen Vorsprung und dementsprechend, das brauchst du auch nicht wissen, weil du würdest das eh nicht verstehen. Du bist dafür zu dumm. So. Und das finde ich halt sehr, sehr problematisch. Ich finde es besser, wenn offen mit offenen Karten gespielt wird, wenn erzählt wird, das sind die Beweise, wenn dann versucht wird, auch dem Buchhandel eine Chance gegeben, sich zu positionieren, dann kann das Ganze auch, glaube ich, gut auseinanderdiffundiert werden und kann sagen, okay, dann entscheidet die Öffentlichkeit, das sind die Beweise, die sind nachvollziehbar, sie sind plausibel, sie sind echt. Okay, fein. Damit werden die Buchhandlungen von der Liste gestrichen. Es findet keine Bevormundung statt. Alle sind fein damit. Und die Buchhändler und Buchhändlerinnen, die weiterhin auf der Liste draufstehen, haben eine Chance, dann einen Preis zu gewinnen. So finde ich das gut. Und das sorgt auch dafür, dass wir uns mehr mit den eigentlichen Themen, mit den Büchern auseinandersetzen, mit dem Buchhandel auseinandersetzen können, mit der Wertschätzung, mit der Wertschöpfung im Endeffekt auch, die Buchhändler und Buchhändlerinnen da an den Tag denken, weil sie einfach einen sehr wichtigen Beitrag einfach zur Gesellschaft oder für die Gesellschaft tätigen, was einfach unfassbar wichtig ist. Aber so wirkt in der ganzen konfusen Situation es so, als ob der Kulturstaatsminister uns erziehen will. Und das ist, finde ich, nicht schön. Das ist keine gute Idee, denn Bücher sind halt, wie ich schon 100-mal gesagt habe, ein vielfältiges Medium. Sie sind wichtig. Wir sollen sie lesen. Und wenn wir es nicht schaffen, mit extremistischen Personen in den Dialog zu gehen, dann können es uns aber Bücher ermöglichen, um über die extremistischen Positionen nachzudenken und zu verstehen, was die Menschen antreibt, um dann vielleicht entweder Argumentationen oder Argumente zu finden, wie man diese Menschen von ihrem extremistischen Denken abbringt, oder aber wie man auch ganz klar sich positioniert und sagt, wir als Gesellschaft, die zwar eine Meinungs Pluralismus leben und die das auch durchsetzen wollen, können diese extremistische Haltung verstehen, aber wir akzeptieren sie nicht, weil diese extremistischen Positionen dazu beitragen würden, dass die Gesellschaft gespaltet wird. Und das wollen wir nicht. Wir wollen hier, dass Menschen jegliches Gedankengut, jegliches Denken leben können, ohne dass sie Gefahr laufen, von extremistischen Gedankengut irgendwie gestört zu werden oder verletzt zu werden. Und das irgendwie versuchen, auf einem, ja, positiven, eher auf einer positiven Ebene irgendwie darzustellen. Ich glaube, dass Literatur das kann, aber es ist halt unfassbar anstrengend. Und dieses Aushalten der Gleichzeitigkeiten, das ist etwas, was vielen Menschen einfach sehr, sehr schwer fällt, auch zu Recht. Und deswegen sollten wir unbedingt es nutzen, dass wir den Buchhandel weiter unterstützen, dass wir gegen Politiker, ja, ein bisschen auf die Straße gehen oder ein bisschen dagegen protestieren, in Anführungszeichen, die uns bevormunden wollen. Weil das, glaube ich, ist ein ganz, ganz, ganz schlechter Weg. So. Ich hoffe, du hast in dieser etwas konfusen Folge, hast du verstehen können, worum es mir geht, wie ich die Kritik aufgefasst habe, was meine Gedanken dazu sind. Wenn du das ja nicht verstanden hast, weil ich sehr konfus gesprochen habe, dann sag mir da bitte eben das, denn dann kann ich mich auch ein bisschen anpassen und kann vielleicht auch ein bisschen lernen, wie ich mich ein bisschen besser ausdrücke. Ansonsten, wenn du meiner Meinung bist, dann muss nicht meiner Meinung sein, aber wenn du das eh nicht so siehst, dann gib mir doch mal gerne eine Rückmeldung dazu. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Und ja, ich freue mich auch gerne mit dir darüber ein bisschen kontrovers zu diskutieren. Da habe ich wirklich Lust drauf. Kannst ja gerne was dazu in die Kommentare schreiben oder mir eine E-Mail schicken. Alle Kontaktdaten findest du wie immer in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und das soll es auch gewesen sein. Wir beide hören uns, wenn du magst, morgen zum Blindwurf wieder. Bis dann. Ciao.